Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kapharnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkel lebt, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und sein Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes, so hat es Zacharias geradezu gesungen, durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Genau das ist es, was wir eben auch aus dem Propheten Jesaja, Zitat aus dem Propheten Jesaja gehört haben, was sich verwirklicht in Jesus. Das Volk, das im Dunkeln lebt, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Es ist das Bild einer dunklen Landschaft, eines dunklen Volkes, in der ein Leuchtturm steht, und dieser Leuchtturm gibt dem Volk oder gibt den Menschen, den Männern auf dem See, auf dem Meer, Orientierung und Halt und Hoffnung. Den Weg zeigt dieser Leuchtturm an, und man merkt, man ist nicht irgendwo im Meer verloren, sondern es ist Land in Sicht. Der Leuchtturm ist ein Bild für eine Hoffnung, die dem Menschen erblüht. Jesus wird zum Licht für die Welt, und am Ende sagt er ja dann zu den Jüngern: Folgt mir nach. Und das heißt, auch sie sollen zu einem Licht für die Welt, auch sie sollen zu Hoffnungsträgern für die Menschen werden. Ich würde sagen, es ist eine der schönsten Funktionen oder Sendungen, Aufgaben des Christen, Licht für die Welt zu sein. Es ist aber zugleich auch eine der stärksten Herausforderungen für ihn. Eine der stärksten Herausforderungen, Licht für die Welt zu sein. Das bedeutet nämlich, dass ich mich innerlich ganz lösen muss von der Dunkelheit, in die hinein ich mich im Laufe meines Lebens verstrickt habe, von der ich auch umgeben bin und mich immer mehr dem Licht zuwende, das Christus selber ist. Es bedeutet, dass ich ganz durchlässig werde für sein Licht. Es bedeutet, dass ich gleichsam in einer ständigen Tuchfühlung, möchte ich fast sagen, stehe zu ihm, in einer ständigen inneren Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, Bereitschaft, sein Licht zu empfangen und sein Licht in diese Welt hinein auszustrahlen. Eigentlich müsste uns das in jede Gewissenserforschung, jeden Tag neu in der Gewissenserforschung begleiten, diese Frage, ob wir an diesem Tag Licht für die Welt waren. Was an diesem Tag von uns ausgegangen ist, was wir in die Welt hineingetragen, was wir weitergetragen haben, ob es das neueste Geschwätz war, das wir gehört haben, ob es das war, was wir am Negativen im Laufe unseres Lebens erfahren oder wirklich auch erlitten haben, ob das Negative von uns weitergetragen, weitergegeben, verbreitet wurde oder ob wir Zeugen des Lichtes waren in dieser Welt. Es ist eine der stärksten Herausforderungen. Wir wissen ja, dass wir von viel Dunkel umgeben sind. Wir wissen ja, dass es viel Dunkles in der Welt gibt. Wir wissen ja, dass wir auch darunter leiden, sei es, dass es mehr in der Ferne liegt oder in unserer unmittelbaren Nähe ist. Und da ist es eine Herausforderung, sich nicht dem Dunkel anzugleichen, sondern Licht für die Welt zu werden. Eben nicht hinein verstrickt zu sein in so ein, und sei es auch nur in ein Gerede über das Dunkle, was wir erlebt und erlitten haben. Sicher gibt es Menschen, denen wir uns anvertrauen, mit denen wir ein vertrautes Gespräch führen, denen wir auch unsere Nöte weitersagen können, wo wir auch sagen können, was uns bedrängt, was uns bedroht, was uns beängstigt. Aber wir dürfen niemals unsere Aufgabe als Christen vergessen, Hoffnungsträger für die Menschheit zu sein, Licht im Dunkel zu sein. Und das können wir nur, wenn wir immer neu auf das Licht schauen, das Gott selber ist. Jesus sagt es ja in der Bergpredigt, wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Leib hell sein. Das heißt, wenn dein Auge ins Licht schaut, in das göttliche Licht, dann wird dein ganzer Leib von diesem Licht durchdrungen sein. Wir werden, was wir schauen, wir nehmen das in uns auf, was wir in unseren Blick nehmen. Wenn wir die göttlichen Geheimnisse und das göttliche Leben und das göttliche Licht in unseren Blick nehmen, in unsere Meditation hineinnehmen, in unsere Betrachtung, wenn wir innerlich mit Jesus den Tag über verbunden sind, mit dem Licht damit verbunden sind, dann werden wir selber zu einem Licht für die Welt. Wir sind in der Gefahr, oft in der Gefahr, mir geht es nicht anders, wir sind oft in der Gefahr, uns vom Dunkel dieser Welt zu sehr beeindrucken zu lassen oder uns lähmen zu lassen. Dann geht es uns wie den Jüngern bei der wunderbaren Brotvermehrung, als eine riesige Menschenmenge da ist und sie sagen, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Was ist das für so viele? Wir können hoffnungslos sein. Was ist das, diese kleine Hoffnung, die wir in uns tragen angesichts der großen Dramatik in der ganzen Welt und in der ganzen Weltgeschichte? Und deshalb sagt Jesus auch, kehrt um. Deshalb sagt er, kehrt um, denn kehrt um, das heißt eigentlich wörtlich übersetzt, denkt um. Oder denkt, so könnten wir geradezu interpretierend übersetzen, denkt darüber hinaus, denkt über die Kategorien dieser Welt hinaus, denkt in meinem göttlichen Denken, denkt das, was ich denke. Ich denke Gedanken des Heils und des Friedens. Denkt über die Dimension dieser Welt hinaus, kehrt um. Johannes der Täufer musste umdenken. Er hat Jesus als den Weltenrichter angekündigt und er weist nachher hin auf Jesus als das Lamm, das trägt die Schuld der Welt. So sehr musste er umdenken, dass er immer wieder sagt, fast stottert, möchte man sagen, ich kannte ihn nicht. Fassungslos ist vor dem, der jetzt gekommen ist. So sehr musste er umdenken, dass er am Ende seines Lebens fragt, ist er überhaupt der, der gekommen ist, oder müssen wir auf einen anderen warten? Er muss sich auf das neue Geheimnis, das sich in Jesus, gerade in der demütigen Liebe Jesu offenbart, er muss sich neu auf dieses Geheimnis einlassen, er muss umdenken. Oder die Jünger, sie müssen umdenken. Sie kannten ihr Handwerk, sie waren Fischer. Sie wussten, dass wenn sie in der Nacht nichts gefangen haben, dass es dann keine Hoffnung gibt, am anderen Morgen, wenn es schon Tag wird, noch etwas zu fangen. Aber weil Jesus zu ihnen sagt, werft die Netze erneut aus, lassen sie sich ein auf dieses Wort Jesu. Herr, weil du es sagst, sagt Petrus, werde ich die Netze erneut aufwerfen. Und tatsächlich fangen sie. Sie müssen umdenken lernen, mehr auf Jesus vertrauen, als auf das, was ihre natürliche Erkenntnis ihnen eigentlich sagen würde, was sie sonst von ihrem Handwerk verstehen. Sie müssen umdenken lernen. Sie waren gewohnt mit ihren Netzen, mit den Fischen, mit dem Meer, kannten sie sich aus. Sie waren gewohnt, auf die Fische zu schauen, auf die Netze zu schauen. Markus beschreibt das bei der ersten Jüngerberufung so schön, wie die einen gerade dabei sind, das Netz auszuwerfen, die anderen gerade dabei sind, die Netze auszubessern und zu flicken, sich gleichsam für den nächsten Fang vorzubereiten. Und jetzt ruft sie Jesus. Und er sagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie müssen umdenken lernen. Sie waren gewohnt, sie konnten denken in ihren natürlichen, weltlichen Kategorien. Sie haben ihr Handwerk verstanden. Und nun geht es auf einmal nicht mehr um die Fische im Meer und um die Netze, um die Boote und um den Vater. All das lassen sie zurück. Ein Familienbetrieb, den sie zurücklassen, in den sie hineingewachsen sind. Und nun müssen sie sich auf das Heil der Menschenseele einlassen. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und ich glaube, das ist die bleibende Aufgabe der Kirche, auch in unserer Zeit. Sie ist gewohnt zu zählen und zu rechnen, auch in unserer Zeit, vielleicht in unserem Land ganz besonders, zu zählen und zu rechnen, wie viele Gottesdienstbesucher gibt es, wie viele Priester gibt es, wie viele Priester müssen wie viele Gemeinden betreuen, wie sieht es mit den Seelsorgern aus, wie sieht es mit den finanziellen Ressourcen aus, wie ist der prozentuale Kirchenbesuch. Wir sind gewohnt zu zählen und zu rechnen. Und wir müssen umdenken lernen, dass es um das Heil der Menschenseele, jeder einzelnen Menschenseele geht. Wenn wir zählen und rechnen, geht es uns wie den Jüngern. Was ist das für so viele? Diese kleinen Ressourcen, die wir haben oder die wir noch haben, dieses kleine Volk, das wir geworden sind. Wenn wir zählen und rechnen anfangen, dann sind wir in der Gefahr zu resignieren und zu zweifeln. Wenn wir aber auf das Heil der Menschenseele schauen, auf jede Menschenseele, die Gott erschaffen hat und der er eine ewige Glückseligkeit schenken möchte, dann weitet sich unser Inneres aus und dann ist uns keine Mühe zu viel und keine Anstrengung zu schwer, weil es um eine ganz andere Dimension geht, um die ewige Dimension. Wir müssen umdenken lernen, neu denken lernen. Und Jesus möchte uns und möchte die Jünger gleichsam in diese neue Denkkategorie hineinführen. Und er verbindet dieses Kehrtum mit einer Heilszusage. Er sagt ihnen zu, das Himmelreich ist nahe. Man kann sich eine im Krieg liegende Stadt vorstellen, wie wir es aus Syrien kennen, aus Aleppo, aus Mosul. Eingekesselt, bedroht, bedrängt, ausgeliefert. Und dann auf einmal kommt die Nachricht, das Himmelreich ist nahe. Das würde heißen, der Retter ist nahe. Haltet noch ein wenig aus und dann werdet ihr befreit werden. Es wird wieder Nahrung geben, es wird wieder Wasser geben, es wird wieder Leben geben. Die Kranken werden Heilung finden. Diese Nachricht, das Himmelreich ist nahe, sollte den Menschen Trost geben und Hoffnung spenden, dass sie noch einmal neue Hoffnung bekommen, dass sie wieder neu aufblühen, dass sie nicht in der Not und in der Verzweiflung und in der Dunkelheit untergehen müssen. Und das Himmelreich ist nahe, das ist in Jesus Christus nahe gekommen. Denn das Himmelreich ist nicht einfach eine statische Größe, sondern die dynamische Wirkkraft des Herrn selber. Und weil es nicht einfach eine statische Größe ist, müssen wir auch nicht warten, bis wir einmal sterben, um dann endlich in das Himmelreich eingehen zu können, sondern wir müssen unser Herz und unser Leben öffnen, damit diese dynamische Wirkkraft der Königsherrschaft Gottes, so könnten wir es auch übersetzen, in unserem Leben Wirklichkeit werden kann. Und dass sich diese dynamische Wirkkraft auch durch unser Leben hindurch der Welt mitteilen kann. Das bedeutet es, Licht für die Welt zu sein. Nicht im Dunkeln gefangen zu bleiben, sondern sich dem Licht zu öffnen und anderen dadurch Mut und Kraft und Trost und Hoffnung geben zu können.